Vielen Dank auch für die Auswahl der Lieder. Wenn ihr weiß, die Lieder singen, weiß ich natürlich schon, was ich dann sagen werde. Und höre und singe noch ein bisschen vielleicht bewusster mit. Das Thema geistlich-emotional reifen. Marianne, du hast es ja schon mit diesen zwei Bildern angedeutet. Das Bild macht auch schon etwas klar, was ich gleich vorneweg sagen will. Es geht nicht so sehr um Tun, sondern um Sein, um Werden, um Sein, nicht um Kompetenz als Menschen zu reifen. Geistlich-emotional reifen, das sind so drei Begriffe. Es sind bewusst eben nicht Substantive, dass wir von Reife reden, sondern ich rede bewusst von Reifen im Sinne von, es soll in unserem Leben ein Wachstumsprozess im Gang sein und nie aufhören. Bis zum letzten Atemzug nicht. Geistlich, ich hatte oft den Eindruck, dass Menschen, wenn sie dieses Wort brauchen, an viel Bibelwissen denken. Und so kam es mir auch oft vor. Geistlich, ja, das sind all die Dinge, die in der Bibel stehen. Und wenn man viel davon weiß, dann ist man geistlich. Wenn man jetzt zusammen eine Bibelstunde hält und über Themen redet und man viele Parallelstellen sagen kann, dann ist man da schon tief verwurzelt und so richtig drin. Dann ist es mir auch nicht überaus selten passiert, dass wenn wir dann darüber reden wollten, ja und jetzt praktisch, kann mich an eine Bibelstunde erinnern, ich habe über Vergebung geredet und Versöhnung und stellte dann so die Frage zu Menschen, die 20, 30, 50 Jahre im Glauben sind, an Jesus glauben, wie macht ihr das? Was bewährt sich, was bewährt sich nicht, wo hakt es, wenn es nicht geht und so. Und dann war Stille. Sie konnten nicht sagen, wie sie das machen, offenbar. Das ist ja ein bisschen ein böser Verdacht, gell? Gibt es nicht viel zu erzählen, weil es nicht so viel Erfahrung gibt. Was heißt es das konkret? Wie vergeben wir? Was machen wir für Schritte und so weiter? Darum der Gedanke, wenn das, was wir von Gott wissen, all das Gute, sein Wort, wenn das nicht auch irgendwie in die Knochen kommt, in unserem Leben beobachtbar wird, dass es uns verändert, dann ist irgendwas nicht reif, sondern eher faul. Also geistlich, also erwischt es uns auch, verändert es uns auch. Nach Galater 5 zum Beispiel ist es so, wenn der Heilige Geist Gott in uns lebt, dass es dann Früchte gibt. Früchte zum Beispiel, dass man eher Friedensstifter ist, als dass man ständig Streit vom Zaun reißt. Dass man mehr Geduld, einander mehr Zeit gibt, zur Veränderung, zu wachsen. Also es wird beobachtbar. Geistlich, emotional reifen. Und ich glaube, dass unveränderte Christen, die ständig von Gott reden und fleißig die Gottesdienste besuchen und sich engagieren, aber wenn sie sich nicht verändern, dass das Menschen eher immunisiert. Wenn sie auf der Suche nach Sinn, nach Leben sind, nach Hilfe, dann werden sie nicht dort suchen, wo Menschen immer bleiben, wie sie sind. Vermutlich. Ich kann es anders sagen. Es geht in allem darum, in unserem Leben, das ist eigentlich unser Lebensthema, Liebe empfangen und Liebe weitergeben. Manchmal hilft es ja, wenn man die Dinge ganz einfach sagt und nicht kompliziert und ausufernd. Vielleicht kannst du das von heute behalten. Mein Lebensthema, dein hoffentlich auch, ist Liebe empfangen, sich lieben lassen und Liebe weitergeben. Das ist unser Lebensthema. Ich versuche es ein bisschen aufzuschlüsseln mit einigen Stichworten. Liebe empfangen. Und jetzt ist das immer ein bisschen heikel, also hör bitte kritisch zu. Es ist immer ein bisschen heikel, wenn man etwas thematisch angeht und dann die eine oder andere Bibelstelle pflückt. Und man kann sich die Dinge also komponieren und zusammensetzen, dass es irgendwie stimmig wird. Hört kritisch zu. Ich habe ein paar Bibelstellen ausgesucht, von denen ich tatsächlich glaube, dass sie etwas Zentrales sagen. und etwas zu diesem Thema, etwas ganz Wichtiges und auch Stimmiges, von der Bibel her Stimmiges sagen. Jesus hat seinen Jüngern, Johannes 15, dort steht auch dieses Bild, das Gleichnis von dem Weinstock und den Reben, gesagt, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt, dann entsteht da keine Frucht. Und dort sagt er ihnen unter anderem, bleibt in meinen Worten, also lebt von dem, was ich euch gesagt habe, und er sagt ihnen, bleibt in meiner Liebe. Also hört nie auf, euch von mir lieben zu lassen. Sonst entsteht die Frucht nicht, die entstehen soll. Bleibt in meiner Liebe. In Römer 3, Paulus hat dort den Römern, der Gemeinde, die er kannte, eine ganze Reihe dieser Leute, aber die Gemeinde als Ganzes hat er damals noch nicht Besuch gehabt und hat ihnen einen Brief geschrieben. Er wollte ja dann von Rom aus das Evangelium nach Spanien bringen und hat ihnen ein bisschen systematisch aufgezeigt und erklärt, was das Evangelium ist. Und da steht zum Beispiel in Kapitel 3, dass es unter uns Menschen diesbezüglich gar keinen Unterschied gibt. Wir alle, egal ob wir jetzt zum Volk Gottes, dem alttestamentlichen Volk Gottes, den Juden, dem Volk Israel gehören oder nicht, alle Menschen, egal wie religiös, egal wie gut sie das Leben auf die Reihe kriegen, sind nicht in der Lage, mit Gott Gemeinschaft zu haben, können vor Gott nicht anerkannt sein. Sie haben diese Qualität, diese Eigenschaft, dieses Wesen, dieses Sein nicht, was es bräuchte, um mit Gott versöhnt und in Frieden leben zu können. Es geht nicht. Es passt nicht zu Gott. Niemand, also gar niemand. Auch kein Pastor und gar kein Priester und gar nichts. Alle werden ohne Verdienst. Also man kann gar nichts dazu beitragen, dass Gott uns gnädig ist, dass Gott uns seine Liebe schenkt, dass er uns annimmt. Ohne dass wir etwas tun können, spricht er uns seine Gerechtigkeit zu, seine Qualität. Es ist ein pures Geschenk. Also wenn man den Römerbrief liest, man kann sich dann nichts mehr einbilden. Und in Epheser 3, dort hat Paulus ein Gebet aufgeschrieben, etwas, was er für diese Gemeinde betet. Ephesus war übrigens die Gemeinde, wo er, glaube ich, 3 Jahre war, also am längsten. Wenn er Gemeinde gegründet hat, war er auch schnell wieder weg. Aber dort war er längere Zeit dort. Da gab es auch eine besondere Beziehung zu dieser Gemeinde. Und dann hat er ein Gebet dort formuliert. Und darum, du kannst es eben nicht machen, ein Gebet formuliert. Und gebetet, dass Christus in ihren Herzen wohne, Wohnraum nehme, zu Hause ist und sie in Liebe, in seiner Liebe eingewurzelt und gegründet sind. Also das klingt ja das Bild von einem Baum an, der in irgendwo gepflanzt ist und eingewurzelt ist. Also dass sie von der Liebe, die Jesus Christus ihnen schenkt, dass sie davon leben, dass sie darin, nicht in dem, was sie tun, sondern in dem, was Jesus ihnen schenkt, Halt finden. Und das Bild sagt ja auch, ob jetzt ein Sturm drüber geht oder nicht, wenn ein Baum fest verwurzelt ist, tiefe Wurzeln schlägt, dann kann da auch ein Sturm drüber und dann bricht vielleicht auch ein großer Ast ab, aber der Baum bleibt stehen. Er lebt von dem, dass er in diesem Boden festgemacht ist und da seine Nahrung, seinen Halt bezieht. Und dann gibt es Dürrejahre, gibt es schöne Jahre, gibt es Schönwetter, gibt es Schlechtwetter. Das ist in unserem Leben ja auch so. Dieses Verwurzeltsein, sich nähren, sie Halt finden in dieser Liebe von Jesus Christus. Und dort in Epheser 3, in diesem Gebet, wird auch deutlich, dass unsere Gemeinschaft, unser Miteinander auch eine Bedeutung hat. Also, dass wir gemeinsam die Dimensionen seiner Liebe erfassen, was wir da doch nie können. Also, das ist dann noch viel mehr als das, was wir gemeinsam erfassen können. Liebe weitergeben. Habe ich auch 3 Bibelstellen ausgepickt. Das eine aus Matthäus 22, Jesus wurde ja auch gefragt, die vielen Gebote und so, was ist denn eigentlich das Wichtigste? Und dann hat er gesagt, das Wichtigste ist, dass du Gott liebst von ganzem Herzen mit allem, was du hast und bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Und sagt dann, all das, was in der hebräischen Bibel, also im Alten Testament steht, was die Propheten, was im Gesetz steht, in den Mosebüchern, wenn man das zusammenfasst, das ist der Punkt. Gott lieben und seinen Nächsten wie mich selbst. also Liebe weitergeben. Die Jahreslosung, ich weiß nicht, war das Thema bei euch schon? Habt ihr darüber nachgedacht oder darüber gebetet, gepredigt, weiß nicht, aus 1. Korinther 16, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Paulus ist ja im 13. Kapitel vom Korintherbrief dann dort ziemlich krass, wo er sagt, wenn es nicht aus Liebe motiviert ist, dann ist es zwar etwas, aber es hat keine Bedeutung. Auf Dauer keine Bedeutung im Reich Gottes. Es ist dann viel heiße Luft, viel Lärm um nichts. Aber nicht die Tat ist entscheidend, sondern die Motivation. Die Liebe ist sowas von entscheidend. Und Johannes, der Apostel, der wohl am ältesten geworden ist, hat in seinem ersten Brief geschrieben, Leute, lasst uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, also wir reden ständig von Liebe, das ist ständig ein Thema, sondern in Tat und Wahrheit. Also es müssen Taten folgen. Also wenn wir nur davon reden und nicht unsere Handlungen auch entsprechend sind, dann ist noch irgendwas nicht dort, wo es sein sollte. In Tat und Wahrheit. Es muss Ausdruck finden. In die Hände, in die Füße, in den Mund, in die Ohren. Einfach, es muss leiblich werden. Es muss handfest werden, die Liebe. So, und jetzt könnte man noch viele Stellen erwähnen, das mache ich jetzt nicht. Und ihr könnt die gerne ergänzen für euch oder vielleicht mir auch kritisch sagen, ob ich da eine Schlagseite habe. Das ist vielleicht auch möglich. Ist fast immer möglich. Was braucht es, dass man Liebe empfangen kann? Also, dass man tatsächlich von der Liebe lebt? Es braucht Demut. Demut heißt nicht, dass man den Kopf runterhält und sich alles gefallen lässt, sondern Demut heißt, den Mut zu haben, sein Leben bei Gott festzumachen. Sich mit seinem Leben, seiner Herrschaft, seiner Liebe, seinem Willen anzuvertrauen. Und diese Liebe, dazu braucht es Demut. Es braucht auch ein bisschen Demut unter uns Menschen, wenn wir die Liebe von anderen Menschen empfangen. Es ist ja so, dass Gott uns seine Liebe oft durch Menschen auch zeigt. Etwas annehmen können von anderen braucht auch Demut. Und Offenheit. Offenheit heißt, ich weiß nicht genau, was dann passiert oder ich kontrolliere es nicht, sondern ich lasse mich offen darauf ein und schaue, was jetzt da passiert, genau, ohne dann irgendwie selber die Grenzen zu definieren. Liebe empfangen. Und es gibt ein paar Stolpersteine, warum man dann Liebe eben nicht annehmen kann. Ganz plump gesagt und doch sehr, sehr wahr, wenn wir stolz sind, geht es nicht. Wenn wir überheblich sind, wenn wir uns wichtiger nehmen als andere, geht es ganz schlecht. Nein, es geht gar nicht. Stolz, Überheblichkeit. Und Überheblichkeit zeigt sich vielleicht darin, dass wir über andere schlechte Leute, die immer sagen, dass, was die anderen falsch machen, das wäre so ein Ausdruck davon. Die immer wissen, dass das Problem nicht bei ihnen liegt, sondern bei den anderen. Das wäre ein Ausdruck zum Beispiel von Stolz. Dann kannst du dir eigentlich nichts in dieser Art der Liebe gefallen lassen. Kontrolle, die Dinge kontrollieren wollen, auch jetzt, ja, dass niemand irgendwie Macht über einen gewinnt oder irgendwie etwas tun kann, wo man nicht genau weiß, was dabei rauskommt, dass man es versucht zu kontrollieren. Oder dass, ja, es kann sogar sein, dass Gutes, was wir tun, was wir pflegen, was uns beschäftigt, dass uns das von der Liebe abhalten kann, die uns geschenkt worden ist. Das ist ein bisschen schwierig, ich erkläre es an einem neutestamentlichen Beispiel, an die Gemeinde von Ephesus. Die Epheser, Paulus hat die Gemeinde gegründet, als er sich von den Ältesten verabschiedet hat, Apostelgeschichte 20, hat er ihnen gesagt, Achtung, passt auf. Es werden unter euch Leute aufstehen, aus eurer Mitte. Es können Leute von denen sein, die jetzt da in diesem Kreis stehen, die plötzlich irgendeinen Missverstand erzählen, Irrlehren verbreiten, Dinge behaupten, die nicht stimmen. Seid einfach hellwach, seid sehr aufmerksam. Dann lesen wir später, Jahre später, den Epheserbrief und sehen die Themen, die da wichtig waren. Wir lesen dann noch am Brief an Timotheus, im ersten Brief, dass er der Timotheus war da in Ephesus stationiert. Und dann hat Paulus dem Timotheus geschrieben, es gibt Leute, die lieben es, da über Geschlechtsregister und irgendwelche Fabeln und Dinge zu diskutieren und die sich die Köpfe heiß zu machen. Sag denen, mach das nicht, das bringt gar nichts, es bringt überhaupt nichts für das Leben und das, was eigentlich geschehen soll, hört auf damit. Also offenbar hat es Leute schon gehabt, die gerne Erbsen zählen und Kommastellen bewirtschaften und versuchen, alles bis ins Detail und Recht zu haben und so, sagt ihnen, fertig. Und dann, Offenbarung 2, was es selten passiert, dass man einen Brief vom Himmel bekommt, und die Gemeinde in Ephesus kriegt einen Brief von Jesus. Und darin schätzt er ihre Wachsamkeit sehr und sagt ihnen, ihr habt alle Irrlehren, alle, die bei euch gekommen sind und irgendwas in einem falschen Namen, in einer falschen Art gesagt hat, habt ihr entlarvt. Seid niemandem auf dem Leim gegangen. Und ihr seid engagiert. Also niemand hängt da rum, sondern ihr seid engagiert, leidenschaftlich dabei. Er lobt sie dafür. Und sie sind nicht mal müde geworden, sagt er. Aber er sagt ihnen auch, ich habe gegen dich als Gemeinde, gegen euch als Gemeinde, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Ihr habt so im Griff, ihr habt die richtige Lehre mit H. Aber es ist vielleicht mit 2 E geworden. Ihr lebt nicht mehr von meiner Liebe. Die erste Liebe ist nicht unsere Leidenschaft. Die erste Liebe fängt dies bei Gott. Er hat uns zuerst geliebt. Man kann alles richtig machen und voll daneben sein. Nicht mehr weil man es so im Griff hat, weil man das Frommsein, das Christsein so irgendwie, das kann man auch lernen, Verhalten kann man lernen, aber nicht mehr von dieser Liebe leben, das ist der Tod im Topf. Gutes kann uns daran hindern, das Entscheidende zu vernachlässigen. Und ein Ausdruck, wenn Menschen Liebe nicht empfangen können, ist auch Menschen, die sich selber verachten, nicht wertschätzen, sich selber verurteilen. Ich bin doch eine Blöde und immer ich und immer sehr typisch und wieder ich und so. Also dieses sich klein machen, klein, sich auseinanderschrauben, sich verachten, das ist auch ein Ausdruck, da ist irgendwas, stimmt da nicht. Jetzt ist auch, wenn man sagt, ja, ich habe so keine Probleme, Liebe anzunehmen, dann wäre es auch gut, das mal zu testen. Ja? Ich hätte so ein paar Vorschläge, wie man testen könnte, ob man gut ist im Liebe empfangen. Achtung! Wenn dir jemand ein Geschenk macht, sagst du dann auch, das wäre jetzt nicht nötig gewesen? Yeah, mach doch nicht so ein Zeug daraus, eine Sache. Also, sich einfach freuen drüber. Kannst du das, wenn jemand dir ein Geschenk macht? Dir dienen lassen? Oder noch besser, Hilfe nicht nur in Anspruch nehmen, sondern fragen. Würdest du mir bitte für mich beten, wenn du krank bist? Die Ältesten rufen, auch wenn die dir nicht sympathisch sind, zum Beispiel. Liebe annehmen, um Hilfe bitten. Nach meiner Beobachtung ist es nicht selten so, dass Leute, die sehr viel tun für andere, die anderen oft dienen, nicht entsprechend gut sind, wenn es darum geht, sich selber dienen zu lassen. Ich kann eine Frau, die das zeitlebens gemacht hat für andere, die hat nie ein Wesen um sich gemacht, war irgendwie eitel, war ein Fremdwort für sie. Sie hat anderen geholfen und hat auch manchmal und oft Leuten, komischen Leuten, auch ein bisschen schwierigen Leuten geholfen. Sie hat sich verschenkt. Aber als ihre Fenster dann dreckig waren und sie sich aus kräftemäßig nicht selber putzen konnte, konnte sie nicht zulassen, dass jemand ihr einfach die Fenster putzt. Ohne Bezahlung. Nur gegen Bezahlung. Da hat noch was geklemmt. Oder eigene Fehler akzeptieren. Es gibt ja so den Spruch. Es gibt manchmal Leute, die sagen, sich auch für Dinge schämen, die vor x wann waren und sich immer noch nicht verzeihen können, dass ihnen sowas passiert ist. Weil sie einen groben Fehler gemacht haben im Leben und es auch schwierige Konsequenzen hatte. Und ich meine sowieso, dieser Ausdruck, ich kann mir selber nicht vergeben, ist eine komische Formulierung. Ich weiß nicht genau, wie das gehen soll. Die Vergebung kommt immer von außen. Es ist Stolz, es ist ein Ausdruck von Stolz, wenn man nicht zu seinen Fehlern stehen kann. Ja, es ist passiert, aber das macht mein Leben nicht aus. Sich Fehler riskieren. Wenn du ein geliebter Mensch bist, dann werde doch auch immer mutiger, mal etwas zu riskieren und einen Fehler zu riskieren. Ist doch nicht schlimm. Wer geliebt ist, wird auch mutiger. So in diesem Sicherheitsmodus zu leben, das wäre dann auch ein Ausdruck. Also es gäbe vielleicht noch andere Tests. So. Liebe weitergeben. Was braucht es, dass man Liebe weiterschenken kann? Es braucht, dass man sich mit anderen, mit den Gegenüber identifiziert. Zum Ausdruck gebracht mit Römer 15, 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist nicht wenig. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Dort geht es eigentlich, so will ich das verstehe, auch sprachlich geht es um Adoption. Adoptiere den anderen in deinem Herzen, als deine Schwester, als deinen Bruder, als dein Kind, als deine Mutter. Diese Entscheidung innerlich, wie du zum anderen stehen willst, wie du den anderen sehen willst, dein Gegenüber, entscheidet ganz viel. Sich identifizieren. So wie man mit einem eigenen Kind, gell, man bleibt ja immer Eltern, auch wenn die Kinder längst erwachsen sind und ein Enkel und vielleicht schon Urenkel da sind, das Herz geht immer mit, leidet mit, freut sich mit. Adoptiere die anderen, den anderen, dein Gegenüber in deinem Herzen und sei so interessiert an seinem Ergehen und dem, was ihm gelingt, dass es leben kann und Glück finden kann, wie das bei den eigenen Kindern auch der Fall ist. Empathie, sage ich jetzt, das steht dort nicht in Matthäus 7, dort steht diese goldene Regel, so wie du gerne hättest, dass andere mit dir umgehen, so mach's auch. Wir haben offenbar so wie ein Gesetz in unserem Herzen geschrieben, wenn wir ein bisschen nachdenken, wie es wäre, wenn ich in den Schuhen des anderen stehen würde, kommen wir rasch auf gute Ansätze, was jetzt sinnvoll wäre. Also Empathie, die Fähigkeit, sich in die Situation des anderen zu versetzen und ihm nahe zu sein. Beim Liebe weitergeben gibt es auch so ein paar Stolpersteine, wenn man Liebe ausgleichen will. Du wirst eingeladen, dann fängst du schon an zu überlegen, wann laden wir die jetzt ein, damit man wieder quitt ist. Das sagt man nicht, aber das so fühlt sich an, dass man Liebe schenkt, um nicht in der Schuld zu stehen. Nicht ein schlechtes Gewissen mehr haben zu müssen, woher das immer kommt. Das wäre auch so ein Test. Kann ich mir eine Gastfreundschaft schenken lassen, ohne sie zu revanchieren? Jetzt finde ich, es hängt ja gar nicht daran, ob ich jemanden wieder einlade. Die Frage ist die Motivation. Was bewegt mich, dass ich es dann tue? Erwartungen stillen, ja, weil die anderen erwarten, darum bin ich jetzt lieb mit ihnen. Das ist dann einfach angelerntes Verhalten. Das kann man sich auch schwer täuschen, dass das schon Liebe sein soll, ist möglicherweise ein Irrtum. Und wenn man Nutzen erwartet, wenn man die anderen liebt, damit sie sich braver verhalten oder lieber so, wie man es gerne hätte, das geht auch schon Richtung Manipulation, also dass man eigentlich sich etwas erhofft, wenn man den anderen liebt, also einen Nutzen ziehen will, das wäre dann auch nicht Liebe, das wäre Investition. Oder und dann wartet man auf Return of Invest, also dass dann das auch zurückkommt, was man investiert und am Schluss nicht weniger hat. Dieses Rechnen, wenn man rechnet, das ist ein Zeichen, dass da etwas nicht gut ist. Es gibt auch da Tests. Wenn du zu Besuch gehst, bringst du immer etwas mit? Oder kannst du auch auf Besuch gehen und nichts mitbringen? Und wie fühlst du dich dann? Das wäre auch so ein Test, gell? Und jetzt hängt es eben nicht an der Frage, ob ich etwas mitbringe oder nicht mitbringe, sondern warum. Habe ich dann, es ist ja unsere Kultur. Wir machen das so. Und wir haben dann ein komisches Gefühl, wenn wir es nicht machen. Mach doch mal das Experiment. Schauen, was mit dir passiert, wenn du es nicht machst. Was dich dann so in deinen Selbstgesprächen beschäftigt und was der andere wohl denken könnte und so. Kulturelle Konformität, also dass man sich so verhält, wie man es halt macht, ist noch kein Ausdruck von Liebe. Und da mal unter die Oberfläche zu schauen, könnte so ein Experiment ganz hilfreich sein, um etwas klarer zu sehen, was da geschieht. Oder wenn ich jemanden liebe, etwas Gutes tut, es nicht gesehen wird. Keine Anerkennung bekommt. Wie geht es mir dann? Jetzt kann man übrigens auch stolz sein, wenn es die anderen nicht merken. Und denken, ja, ich mache da und die anderen machen sowas nicht. Also solche Gespräche gibt es dann auch. Ich meine jetzt hier mehr so, wenn ich etwas tue und niemand merkt, niemand realisiert, geht dann die Freude den Bach runter und die Motivation und das nächste Mal mache ich es nicht mehr, weil es sieht ja niemand. Anderen wird Danke gesagt. Das Thema Wertschätzung, ich bin froh, ich kenne euch als Gemeinde ja jetzt nicht so, aber ich weiß, fast überall in der Gemeinde ist das Thema Wertschätzung ein Dauerbrenner, also dass es zu wenig ist. Alle wollen wertgeschätzt werden. Es gibt ein bisschen wenige, die das machen. Aber es geht ja nicht darum, irgendwie den Pegel auszugleichen und den Pegel hochzuhalten, sondern zu lieben, sich zu verschenken. Jesus hat es vorgemacht. So wie er. Liebe empfangen und Liebe weitergeben. Ich versuche es auch noch an dieser Gleichnisgeschichte aus Lukas 15, ein paar Sätze dazu zu sagen. Ich gehe jetzt davon aus, dass viele dieses Gleichnis kennen vom verlorenen Sohn, heißt es in gewissen Übersetzungen oder so im Sprachgebrauch. Oder vom barmherzigen Vater, so kann man es auch antreffen. Ich finde, es ist das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen und dem barmherzigen, dem liebenden Vater. Und der Jüngere hat ja dem Vater gesagt, gib mir meinen Anteil vom Erbe. Das Erbrecht war ja so, der Erstgeborene bekam 2/3 und der Rest wurde unter den anderen dann aufgeteilt. Er war der Jüngere sowieso, immer ein bisschen im Nachteil und hat gesagt, gib doch mir meinen Teil, dann kann ich leben. Eigentlich hat er damit gesagt, wenn du tot wärst, Vater, dann könnte ich leben. Also es hat nichts mit Liebe zu tun, also nur Egoismus, nur sich selber sehen, unabhängig sein wollen und er ist ja dann in der Gosse gelandet. Kam zurück und der Vater hat ihn die ganze Zeit unbändig geliebt und hat gewartet. Und dann nicht die Leviten gelesen, nicht analysiert, was jetzt da genau falsch gelaufen ist, sondern ihm seine Liebe geschenkt, ihn in Amt und Würde voll wieder angenommen vor der Dusche. Er kam ja von den Schweinen, hat etwas vieles gemacht, was in der damaligen Kultur komplett daneben war. Jesus hat diese Geschichte erzählt und auch diese Überhöhung in dieser Geschichte, um zu sagen, wie Gott uns Menschen liebt. Menschen, die eben in der Gosse sind, Menschen, die wir vielleicht verachten, Zöllner und Sünder und wie es damals zu und her ging. Wir haben vielleicht heute auch so Kategorien, wo wir denken, dass die sind daneben, dass er Gott seine Liebe einfach schenkt, ohne Berechnung, einfach sich verschenkt und nicht überlegt, sondern liebt. Der ältere Bruder war immer zu Hause, hat immer Pflicht erfüllt, hat immer gearbeitet, hat wahrscheinlich auch immer gerechnet. Ich habe das dann alles zu gut. Und vielleicht auch gedacht, wenn der Vater tot wäre, dann kriege ich dann das alles. Dann kann ich dann leben. Er hat jedenfalls nie verstanden, dass all das, was dem Vater gehört, auch ihm gehört. Das hat er nicht kapiert. Und es hat ihn total aus dem Gleise geworfen. Das wäre übrigens auch so ein Zeichen, wie man prüfen kann, wie man sich lieben lassen kann. Was geschieht, wenn ein anderer unbändig geliebt wird von Gott, mit Segen überschüttet wird, mit all dem, was ich mir auch wünschen würde, kann ich's? Kann ich mich mitfreuen? Das Mitfreuen, das geht auch nicht, wenn man nicht geliebt ist und sich nicht geliebt weiß. Und der Vater geht in diesem Gleichnis zu seinem Sohn, auch zum Älteren hinaus und lädt ihn ein. Er zwingt ihn nicht. Er lädt ihn ein, sich mitzufreuen. Aber das macht er nicht, also in der Diskussion wenigstens nicht. Die Geschichte hört dann auf. Er hat seine Pflicht im Kopf und was er alles gut gemacht hat, er kann überhaupt nicht verstehen. Das hat ihn total aus dem Konzept gebracht. Seine Art, Pflicht zu erfüllen, war auch eine Form der Kontrolle der Beziehung zum Vater. Es war alles irgendwie unter Kontrolle und da ist ihm die Kontrolle entglitten. Man kann sich nicht lieben lassen, wenn man ständig irgendwie kontrollieren will. Und dann bitter wird. Es hat sich schon abgezeichnet, dass er bitter wird, was jetzt da genau passiert. Dieses Kontrollieren und Gott Schuld geben, Menschen Schuld geben, weil die Dinge nicht so sind, wie man gerne hätte, und dann bleibt man draußen. Und der Vater hat seine beiden Söhne geliebt, und beide. Er ging ihnen entgegen, auch dem Älteren. Er ging zu ihm hinaus. Er hat beide um beide geworben und beide seine Liebe schenken wollen. Der Ältere hat es nicht zugelassen. Aber der Vater hat sie nicht gezwungen. Das ist auch ein Ausdruck von Liebe. Liebe zwingt nicht. Liebe geschieht in Freiheit. Wie sich der Ältere entschieden hat, ob er nach einem Nachtschlafen dann doch noch eingefestet ist, also irgendwie dazugekommen ist oder nicht, das weiß ich nicht. Die Geschichte lässt das offen. Aber wie der Vater liebt, das ist eigentlich unglaublich. Er zwingt keinen. Er schenkt beiden die Freiheit, diese Liebe anzunehmen oder nicht. Und eigentlich, wenn wir von geistlich-emotional Reifen reden, ist in diesem Gleichnis wird eigentlich deutlich, unsere Lebensaufgabe ist, zu werden wie der Vater. Zu lieben wie der Vater. Es gibt andere Stellen, in der Bergpredigt zum Beispiel, seid so vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich meine nicht Perfektion, es geht dort um Feindesliebe, also um Liebe. Das ist unsere Lebensaufgabe, zu werden wie der Vater. Wahrscheinlich ist es so, beobachtungsmäßig würde ich auch sagen, wir, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, vielleicht wie der jüngere Sohn zu Gott gekommen sind und uns unbändig gefreut hat über seine Liebe, sind in Gefahr, währenddem wir im Haus des Vaters sind, zu werden wie der Ältere. Dass wir die Dinge im Griff haben, die Dinge kontrollieren, dass wir berechnen, dass wir auf uns schauen, auf unsere Gerechtigkeit. Aber ob wir das werden oder nicht, das entscheiden wir. Und immer wieder können wir entscheiden, nein, ich will mich lieben lassen, ich will mir diese Liebe schenken, die Gott mir schenkt. Da werden wir gesund, da reift etwas, dass es dann nicht fault und nicht stinkt, sondern ein Genuss ist, für uns selber auch, aber auch für die anderen. Lebensveränderung, weil wir Geliebte des Vaters sind. Soweit.